Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, es ist Freitag, der 25. Juni, 7.07 Uhr und zum letzten Mal für diese Woche heißt es höchste Zeit für Stand jetzt.
Den ersten Sportpodcast des Tages. Schönen guten Morgen, Andreas Wurm hier.
Und Malte Asmus, schön, dass ihr auch mit von der Partie seid.
Denn wir haben auch heute die Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Nach den neuesten Enthüllungen, darf Gewichtheben überhaupt noch olympisch sein?
Tour de France, was bringt die Frankreich-Rundfahrt 2021?
Und unsere Experten tippen wieder, wer gewinnt in der Formel 1 den großen Preis der Steiermark.
Außerdem gibt es natürlich wieder unsere Dreierkette. Das ist die Rubrik mit den Gewinnern, mit den Verlierern des Tages, den sportlichen Geburtstagskindern. Und wir gucken auf die Geschichtsbücher. Was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte?
Und wir diskutieren vor allem natürlich wie immer eine Frage des Tages. Und zwar geht es heute um die UEFA. Und die schafft ja die Auswärtstorregel ab. Bei einem Unentschieden nach Hin- und Rückspiel werden also zukünftig erst eine Verlängerung und danach gegebenenfalls ein Elfmeterschießen zum Einsatz kommen und nicht mehr die bekannte Auswärtstor-Arithmetik, wie es ja immer so schön heißt.
Endlich mal eine gute Idee der UEFA. Oder eher doch nicht. Zwei Meinungen in 40 Sekunden. Malte, leg los.
Ja, Auswärtstore zählen doppelt, so habe ich es als kleiner Junge gelernt, fand ich auch immer total einleuchtend, wenn man bedenkt, wie beschwerlich früher Auswärtsfahrten in manche Länder waren und wie mies zum Beispiel früher auch die Plätze und die Umkleiden mancherorts bei Auswärtsspielen waren. Aber das war eben damals, zu Zeiten, als Gerd Rubenbauer sich noch aus dem Ostblock melden konnte mit den Worten, es gibt hier nichts, was man nicht für 10 Mark hier kaufen kann. Tja, mittlerweile ist alles anders in Champions League und Europa League auf Top-Niveau. Sogar so, dass Platzverhältnisse und Kaltwasserduschen gar nicht mehr ausgeglichen werden müssen, gibt es eben einfach nicht mehr. Auch das Verhältnis von Siegen in Heim- oder Auswärtsspielen, das gleicht sich immer mehr an. Ab sofort gewinnt dann also nur noch die Mannschaft, die am Ende mehr Tore erzielt hat. Das ist leicht verständlich, entspricht auch irgendwie eher dem ursprünglichen Sinn des Spiels. Denn zum Beispiel bei Stadtduellen zwischen Londoner Clubs oder Inter gegen Milan im gleichen Stadion sogar, da fand ich die Regel sowieso schon immer ziemlich sinnbefreit. Was sagst du?
Ja, das ist schwierig, da eine andere Meinung zu haben. Deshalb teile ich deine und ergänze mit meinen Gedanken. Man muss sich freuen, dass endlich mal eine Regel eingeführt oder eben über den Haufen geworfen wird, die wirklich für mehr Gerechtigkeit sorgt, muss man sagen. Es gibt sicher einige Stellschrauben generell. Denken wir nur mal an dieses unsägliche Handspiel, die übrigens national und international auch unterschiedlich gehandhabt wird. Also es gibt schon Irrsinn auch im Regelwerk, im Internationalen. Jetzt also eine Vereinfachung, die gut tut. 56 Jahre gab es sie. Jetzt gewinnt der, der in Summe mehr Treffer hat. Klar fällt dadurch auch eine gewisse Art des Taktierens weg. Man sagte immer, manche Mannschaften können das eine oder andere besonders gut. Kleiner Wermutstropfen, es gilt nur für Champions und Europa League. In den Nationalmannschaftswettbewerben der UEFA kommt die Auswärtstorregel offenbar weiterhin zum Einsatz. Aber es tut sich was. Man möge es kaum glauben.
Aber in der Nations League, da wird ja auch dann, wenn bestimmte Mannschaften auf Platz 4 stehen, einfach mal die Regel geändert und der Abstieg dann doch vermieden. Also da kann man sowieso alles nochmal wieder, das ist erst nachdem der VAR schon längst zu Bett gegangen ist, wird da eine Entscheidung fallen.
Allerdings, ja.
Ja, was denkt ihr denn? Schickt uns gern mal eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an folgende Nummer, an die 0331 298 5028.
Ja, und weil wir heute so schön meinungsfreudig sind, machen wir das Spielchen gleich nochmal zum Thema, das gerade jetzt, kurz vor Olympia, sicher auch die Massen bewegen wird.
Stand jetzt aktuell.
Gewichtheben, eine Sportart, die seit Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten schwer in Verruf gekommen ist, einfach dopingverseucht zu sein. Und dass das nicht nur Gerüchte oder Vermutungen sind, das hat sich jetzt leider bestätigt.
Ja, und das ist eigentlich eine ganz furchtbar sportliche Meldung. Das hat die internationale Dopingagentur, nämlich ITA, in einer Untersuchung festgestellt. Demnach würden vom internationalen Gewichtsheberverband IWF zwischen 2009 und 2019 sage und schreibe rund 150 Dopingfälle vertuscht und damit nicht aufgeklärt und strafrechtlich verfolgt. Sowas kann eigentlich nicht sein, aber es ist gut, dass es jetzt auf den Tisch kommt.
Chaotische organisatorische Prozesse, sagt man dazu. Da sagt zumindest die ITA, hätte es zu dieser Zeit zwischen 2009 und 2019 im Verband gegeben. Zudem wurden dem ehemaligen IWF-Präsidenten Tamás Ajan, Vizepräsident Nikola Flath und Exekutivmitglied Hassan Akkus völlige Fahrlässigkeit, Mittäterschaft oder eklatante und vorsätzliche Vertuschung vorgeworfen und es wurde auch Anklage erhoben.
Ja, es ist einfach ein Irrsinn, aber teilweise geht es wohl offensichtlich in manchen Sportarten nicht so, zumindest nicht auf der absoluten, in der absoluten Weltspitze. Aber kann denn so eine Sportart überhaupt noch Mitglied einer olympischen Familie sein? Tritt man diesen Gedanken nicht mit Füßen und zwar offensichtlich?
Ja, offensichtlich denke ich schon. Also Vorwürfe dieser Art sind ja jetzt nicht unbedingt neu, aber diese Tragweite, ich meine 150 Dopingfälle quasi in den letzten 12 Jahren, das ist ja schon eine richtig, richtig neue Geschichte, neue Dynamik, die da reinkommt. IOC hat ja schon immer gesagt, der Verband muss was tun, muss Reformen zulassen, aber es ist ja nie was passiert und gedroht wurde ja auch schon mehrfach damit, dass man da irgendwie vielleicht mal von Seiten des IOC was sanktionieren will.
Ja, und das sind jetzt auch tatsächlich nur die, die sie erwischt haben. Das muss man eben auch sagen. Ja, also man sagt jetzt 150 Fälle, mindestens 150 Fälle wurden nicht angezeigt. Aber man merkt ja, dass diese Sportart einfach Doping durchseucht ist. Und wenn man das nicht in den Griff bekommt, muss man, wie ich finde, auch einfach mal wirklich Konsequenzen ziehen. Auch bei beim Internationalen Olympischen Komitee. So macht's keinen Spaß. Auch wenn es eine Sportart ist, die es seit vielen, vielen Jahrzehnten, wahrscheinlich seit Jahrhunderten gibt. Also Gewichtheben ist ja jetzt, sagen wir mal, so eine Ursport, aber trotzdem, es tut einfach dem olympischen Gedanken weh.
Und das IOC hat eben schon gesagt, in Richtung Paris 2024, da müsse sich natürlich beim Verband was tun, sonst würde man ein paar Quotenplätze streichen, man würde die Zahl der Entscheidungen zusammenstreichen, das ist sogar schon verabschiedet worden, aber jetzt für Tokio wird man wahrscheinlich keine Konsequenzen mehr reinkriegen, dann wirklich eher für 24, für Paris, denn jetzt würde man, wenn man kurzfristig die Sportart rausnimmt, natürlich alle Athletinnen und Athleten treffen, die vielleicht sogar sauber sind und die sich nichts haben zu schulden kommen lassen. Das wäre jetzt dann auch irgendwo eine Sippenhaft, die auch nicht so gut wäre. Aber generell, man muss in dieser Sportart was tun. Du hast es eben gesagt. Also da muss durchgegriffen werden. Sonst macht sich ja auch das IOC irgendwie lächerlich.
Absolut, absolut. Und das ist jetzt mal ein öffentliches Hallo wach. Ich bin ganz, ganz sicher, dass man das hinter verschlossenen Türen eh und je schon lang wusste und sich die Frage gestellt hat, wann ploppt es denn nun endlich auf? Jetzt ist es aufgeploppt und jetzt ist es einfach so, dass man einfach handeln muss. Und entweder man stellt die Weichen in dieser Sportart, dass es besser wird, oder man muss halt wirklich tatsächlich konsequent sein und sagen, gut, dann können wir es unter Fairness-Gesichtspunkten so nicht mehr durchführen.
Stand jetzt aktuell.
Am Wochenende, da startet die Tour de France in ihre mittlerweile 108. Auflage, auch diesmal noch unter dem Eindruck der Corona-Pandemie mit umfangreichem Testkonzept und vor limitierten Zuschauerzahlen, aber immerhin wieder im ihr eigentlich auch angestammten Zeitraum und mit einer Streckenführung, die deutlich weniger Berge beinhaltet als in den Vorjahren. Fragen wir mal nach bei unserem Experten, dem langjährigen Radsporttrainer Manfred Munk. Herr Munk, wen zählen Sie denn auf diesem Terrain zu den Favoriten?
Wie schon im vergangenen Jahr dürften Tadej Pogacar und Primoz Roglic die beiden größten Anwärter auf den Gesamtsieg sein. Dabei fällt auf, dass beide Fahrer in Sachen Formaufbau völlig verschiedene Wege gegangen sind. So konnte Pogacar in diesem Jahr bereits 3 Rundfahrten gewinnen und kommt auf insgesamt 29 Renntage. Primoz Roglic wiederum hat das letzte Radrennen am 25. April bei Lüttich-Bastogne-Lüttich bestritten. Er kommt auf gerade einmal 17 Renntage, hat aber in diesem Jahr die Baskenland-Rundfahrt gewonnen, wo er Pogacar auf Platz 3 verweisen konnte. In die Phalanx der beiden Top-Favoriten könnte noch der wiedererstarkte Geraint Thomas einbrechen, der mit 35 Renntagen auch die meisten Wettkampfkilometer in den Beinen hat. Herausragende Ergebnisse für ihn waren sicher der Sieg bei der Tour de Romandie sowie Platz 3 bei der Dauphiné und der Katalonien-Rundfahrt. In Sachen Mannschaft sollte sein Team Ineos das Maß aller Dinge sein. Mit Thomas, Richard Carapaz sowie Tao Geoghegan-Hart stehen 3 Grand-Tour-Sieger im Aufgebot. Dazu kommt mit Richie Porte der Vorjahresdritte der Tour de France und aktuelle Sieger bei der Dauphiné. Dadurch hat Ineos die Möglichkeit, mehrere Karten zu spielen. Zumal das Team in dieser Saison deutlich offensiver agiert als in den letzten Jahren. Durch den Klassikerverlauf der beiden ersten Etappen hat Julien Alaphilippe sicher eine gute Chance, früh in Gelb zu fahren. 2019 ist er auch früh ins Maillot-Jaune gefahren und musste es für viele überraschend erst auf der 19. Etappe wieder abgeben. In diesem Jahr ist ihm auch das Kunststück gelungen, den späteren Gesamtzweiten Geraint Thomas im Zeitfahren zu schlagen.
Emanuel Buchmann ist überraschend nun doch bei der Tour mit dabei. Nach seinem Sturz aus beim Giro wird er sich also doch auf das ihm eigentlich nicht liegende Streckenprofil mit 2 Zeitfahren wagen. Nicht als Bora-Kapitän, das ist Wilco Keldermann. Welche Rolle wird Emu denn spielen können?
und müssen.
Emanuel Buchmann ist sicher hochmotiviert für die Tour. Vor allem, da es doch zu Beginn des Giro einiges an Kritik gab, als er den Besten nicht direkt folgen konnte. Dabei wurde seine Form von Tag zu Tag besser und auf der Etappe mit 70 Kilometer Schotterstraße nach Montalcino konnte er richtig Akzente setzen. Letztendlich muss er den Giro sturzbedingt auf Platz 6 der Gesamtwertung beenden. Da war also schon einiges an Form da. Und auch bei der diesjährigen Tour gibt es einige Gelegenheiten, in den Bergen zu glänzen. Ein großer Vorteil sollte sein, dass Buchmann nicht die Kapitänsrolle hat und damit auch nicht die Verantwortung für das Gesamtklassement. Das macht es um einiges einfacher, in Ausreißergruppen zu kommen. Bei der schweren DM in Stuttgart konnte er mit Platz 4 zeigen, dass sein Motor wieder auf Vorlast läuft. Auch die 14 Etappen beim Giro d'Italia sollten sich nicht nachteilig auswirken. Die hat er in den Beinen. Je nachdem, wie es für Wilco Keldermann läuft, könnte Emanuel Buchmann vielleicht trennbedingt doch noch in die Rolle eines sehr wichtigen Helfers rücken.
Auch Chris Froome ist nach 2018 erstmals wieder dabei, auch er in einer etwas anderen Rolle als gewohnt. Er wird den Wasserträger für Michael Woods geben und versuchen, selber Akzente zu setzen, sporadisch. Kann er diese Rolle erfolgreich einnehmen aus Ihrer Sicht?
Chris Froome kommt mit einem ordentlichen Rennprogramm und 5 Rundfahrten in den Beinen zur Tour. Er sitzt seit der UAE-Tour im Februar auf dem Sattel. Die Vorbereitung ist also mehr als solide. Bei Israel Startup Nation hat man anscheinend alles versucht und gehofft, dass Froome bis zur Tour doch noch in Form kommt. Auszuschließen ist es aufgrund der Vorbereitung und seines Talents nicht, dass er zumindest Akzente setzen kann. Allerdings war trotz hochkarätigem Rennprogramm bisher zumindest in Sachen Ergebnis noch kein Ausreißer nach oben zu sehen. Dabei muss man immer sehen, wie schwer die Verletzungen waren und dass Froome parallel zu den Radrennen in der Reha gearbeitet hat, um muskuläre Dysbalancen auszugleichen. Also keine optimale Voraussetzungen für einen Formaufbau. Dazu kommt, dass selbst ein Topfahrer wie Chris Froome im Herbst seiner Rennfahrerkarriere auch ohne Sturz eher darum kämpft, die bisherige Leistung zu halten.
Es gibt dieses Jahr ja einige Regelverschärfungen, die die Tour sicherer machen sollen. Also das Sitzen in aerodynamischer Position auf dem Oberrohr des Rennrads ist nicht mehr erlaubt, damit die Fahrer auf den Abfahrten nicht mehr so viel riskieren. Die Unterarme dürfen auch nicht mehr auf den Lenker gelegt werden. Das gab entsprechende Reaktion aus dem Fahrerfeld. Toni Martin zum Beispiel hat diese Regelung als, Zitat, Aktionismus bezeichnet. Sie würden an der Realität vorbeigehen. Stattdessen sollten aus seiner Sicht die Organisatoren lieber die Streckenführung verbessern und vor allem die Strecken besser sichern, also mehr Absperrungen ermöglichen und vor allen Dingen dafür sorgen, dass da keine Autos auf den Strecken stehen, die da eigentlich nicht hingehören. Wie bewerten Sie die Aussagen von Martin?
Ein Worldtour-Fahrer weiß in der Regel, was er auf dem Rad tut und kann vor allem die möglichen Gefahren einschätzen. Wobei auch zu beobachten ist, dass einige Athleten versuchen, ihre Grenzen diesbezüglich immer weiter zu verschieben. Sobald ein Fahrer an der Abfahrt erhöhtes Risiko geht, muss der Rest entscheiden, ob er ebenfalls dazu bereit ist. Werden nun einige Positionen auf dem Rad verboten, kann dies sicher dazu beitragen, dass erst einmal nicht ganz so schnell abgefahren wird. Allerdings ist es dann nur eine Frage der Zeit, bis hier neue Ideen und Innovationen entstehen. Um die Fahrer tatsächlich zu schützen, ist es sicher der effektivere Ansatz, sich noch verstärkter Gedanken über Streckensicherung und vor allem Streckenführung zu machen. Hier hat der Fahrer selbst deutlich weniger Einfluss auf die Situation und muss mit Gegebenheiten zurechtkommen, für die er nicht verantwortlich ist und deutlich weniger bewerten kann. Nachdem die Streckensicherung in den letzten Jahren ein großes Thema war, entsteht jetzt nicht unbedingt der Eindruck, dass sich diesbezüglich viel getan hat. Dafür wird nun versucht, Einfluss auf die Fahrer zu nehmen. Ob das eine nachhaltige Lösung ist, kann sicher diskutiert werden.
Abschließend, was sind für Sie die Highlights der 3 Wochen Frankreich in diesem Jahr?
Schon die beiden ersten windanfälligen Etappen mit Klassikerprofil versprechen Hochspannung. Bereits hier gilt es für die Klassementfahrer, ihre Helfer sich entsprechend zu positionieren, um keine Zeit zu verlieren. Zum ersten Showdown zwischen den Favoriten kommt es auf der 5. Etappe beim Zeitfahren. Das Ergebnis kann sicher auch Einfluss auf die weitere Taktik der Top-Teams haben. Die 9. Etappe mit der Bergankunft in Tignes auf über 2100 Metern Höhe gibt sicher weitere Eindrücke in Sachen Gesamtklassement. Ein absolutes Highlight ist der 11. Tagesabschnitt, bei dem der Mont Ventoux zweimal bezwungen werden muss. Hier sollten die Favoriten für die Gesamtwertung das Heft selbst in die Hand nehmen. Die beiden Bergankünfte auf der 17. sowie der 18. Etappe sorgen für weitere Klarheit in Sachen Gesamtsieg. Je nach Verlauf fällt die endgültige Entscheidung beim 30 Kilometer langen flachen Seitfahren am vorletzten Tag.
Unser Radsport-Experte Manfred Munk mit einer Einschätzung der Tour de France 2021. Wir werden die Tour natürlich auch in den nächsten Wochen hier bei Stand Jetzt regelmäßig verfolgen. Herr Munk, vielen Dank.
Die Stand Jetzt Dreierkette.
Das ist die Rubrik mit den Gewinnern und den Verlierern des Tages, mit den sportlichen Geburtstagskindern und mit unserem Blick zurück in die Geschichte. Die Stand Jetzt Dreierkette.
Top und Flop.
Ach, Top des Tages ist, wenn es sich gelohnt hat, die Ochsentortur einer Qualifikation auf sich zu nehmen und der Einsatz mit einem Platz im Hauptfeld eines Grand Slam Turniers belohnt wird. Wie jetzt bei den beiden deutschen Tennisspielern Oskar Otte und Daniel Masur. Die gewannen 3 Quali-Matches und freuen sich nun über ihr Ticket für das Hauptfeld in Wimbledon ab Montag. Und das ist wirklich top. Glückwunsch, Jungs.
Absolut. Und Flop des Tages ist leider der deutsche Tischtennisspieler Patrick Franziska. Der war nämlich in Doppel und Mixed als einer der Medaillenkandidaten ins Rennen bei der EM in Warschau gegangen. Aber dann erlebte er gestern gleich eine doppelte Enttäuschung. An der Seite von Patricia Solja, da scheiterte er überraschend schon im Viertelfinale des Mixed an 2 französischen Qualifikanten. Und im Doppel kam schon in Runde 1 an der Seite von Timo Boll das aus. Schade.
Geburtstagskind des Tages.
Auch heute gratulieren wir wieder von Herzen allen, die heute Geburtstag haben. Und wir wollen euch mit auf den Weg geben, wer mit euch, also parallel zu euch feiert. Vielleicht nicht ganz so doll, weil sie besonders sportlich sind. Also hier unsere sportlichen Geburtstagskinder.
Der 25. Juni scheint ein guter Tag für Wintersportler zu sein, für Geburtstage von Wintersportlern. 2 besonders erfolgreiche sind nämlich heute an diesem Tag geboren worden, 1981 zum Beispiel, der Harry Potter der Lüfte. 40 Jahre wird er heute. Simon Ammann, zweifacher Doppel-Olympiasieger im Skispringen aus der Schweiz, 2002 in Salt Lake City. Von der Normalschanze und von der Großschanze hat er da Gold geholt und 2010 dieses Kunststück dann in Vancouver sogar nochmal wiederholt. Außerdem 2019 den Gesamtweltcup gewonnen und Weltmeister war er auch noch und insgesamt 23 Weltcups hat er gewonnen.
Ja, wir bleiben bei Wintersport. Heute vor 33 Jahren wurde Skilangläuferin Therese Johaug geboren. Die Norwegerin gewann 2010 mit der Staffel die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Vancouver. Sie wurde 3-mal Siegerin des Gesamtweltcups, gewann 40 Einzelrennen, aber sie wurde auch 2016 nach einer positiven Dopingprobe für 18 Monate für Wettbewerbe gesperrt. Johaug war das Steroid Clostebol nachgewiesen worden.
Wir gratulieren trotzdem natürlich zum Geburtstag, wünschen alles Liebe und Gute den beiden Geburtstagskindern und allen anderen, den Sportlichen, den Nicht-Sportlichen, alle, die heute Grund aus Geburtstagsgründen zu feiern haben, die sollen feiern und wir wünschen gute Partys. Habt einen wunderschönen Tag im Rahmen der Möglichkeiten.
Heute in der Sportgeschichte.
Wir schreiben den 25. Juni und auch da passierte einiges in der Sportgeschichte. Das erzählen wir euch jetzt.
Oh ja, der Nicht-Angriffspakt von Giron, die Schande von Giron, jährt sich heute zum 39. Mal. Dieses unwürdige Ballgeschiebe zwischen Deutschland und Österreich, das in einem 1:0-Sieg des DFB-Teams endete und das beiden Teams dann das Weiterkommen bei der WM 1982 sicherte. Leidtragender damals die Mannschaft aus Algerien, die trotz 2 Vorrundensiege am Ende ausschied. Und dieses Ballgeschiebe, das hatte Konsequenzen. Seitdem werden nämlich um solches zu verhindern, die letzten Gruppenspiele internationaler Turniere allesamt parallel ausgetragen.
Ja, und völlig zu Recht, ja, wie wir finden. Und zum 33. Mal wird jetzt sich heute eines der schönsten Tore der Fußballgeschichte. Malte, erinnerst du dich noch dran?
Mhm. Erinnere ich mich sehr gut noch dran. 88, ne? Van Basten.
Ein Wahnsinnsknaller. Der Volley-Schuss von Marco van Basten aus ganz spitzem Winkel zum 2:0-Sieg der niederländischen Nationalmannschaft im Europameisterschaftsfinale 1988 gegen die UdSSR. Was für ein gigantischer Treffer. Und das hat Marco van Basten unsterblich gemacht, möchte man sagen.
Was für ein spitzer Winkel. Und dann haut er das Ding Volley da rein über den russischen Torwart oder den damals sowjetischen Torwart Rinat Dasajew, ein großartiger Torwart, aber der war da komplett machtlos. Da kriege ich noch Gänsehaut. Das war richtig, richtig großartig damals, dieses Spiel in München, im Olympiastadion noch.
Ja, und wenn du Marco van Basten sagst, mach den Ball heute nochmal so, also da würde sich wahrscheinlich eher einen Knoten in die Füße machen. Das war wirklich ein Sternenmoment, wahrscheinlich auch in seiner Karriere.
von 20 Versuchen würden 23 wahrscheinlich auf die Tribüne fliegen, so jetzt heute.
Wahrscheinlich, genau.
Apropos 23, zum 22. Mal jetzt sich der erste NBA-Titel der San Antonio Spurs. Die Spurs besiegten 1999 die eigentlich favorisierten New York Knicks, wurden zum ersten Mal Meister und seitdem folgten ja noch Stand jetzt 4 weitere Titel in der NBA.
Stand jetzt aktuell.
Am Wochenende gilt es für Lewis Hamilton beim großen Preis der Steiermark in Spielberg. Da muss er zurückschlagen, denn sonst liefe er Gefahr, in der Formel 1 WM-Wertung weiter gegen Max Verstappen ins Hintertreffen zu geraten. Verstappen liegt derzeit mit 12 Punkten in Front, geht auch in Spielberg natürlich aussichtsreich ins Rennen, denn für seinen Rennstall Red Bull, da ist der Red Bull Ring natürlich heimisches Terrain, auf dem Verstappen 2018 und 2019 auch schon mal selbst gewinnen konnte. Allerdings gewann auch Mercedes dort zuletzt sehr oft. Seit 2014 durften die Silberpfeile in 6 der 8 ausgetragenen Rennen jubeln und je zweimal Hamilton und Bottas. Und dieses Jahr, die Kollegen vom Starting Grid Podcast haben sich ihre Gedanken fürs Wochenende gemacht und getippt. Kevin Scheuren hat den stellvertretenden Chefredakteur von motorsporttotal.com, Stefan Ehlen, und Journalistin Inga Stracke um ihre Tipps gebeten.
Ich würde gerne die ersten 3 von euch hören. Inga, fang mal an.
Boah, ich bin immer ganz schlecht bei diesen Tipps.
Ja.
Lewis, Verstappen, Valtteri. Also ich sage Valtteri. Und Verstappen, Lewis.
Verstappen und Lewis. Stefan, was sagst du?
Verstappen gewinnt vor Hamilton und Leclerc.
Leclerc?
Aha, ich wusste, dass du den Leclerc reinziehst.
Ja klar, wenn ich den so anteasere, dann muss ich auch Wort halten, ne?
So, und jetzt tippe ich noch, Hamilton gewinnt vor Verstappen und Perez. Armer Valtteri guckt wieder in die Röhre.
Ob es wirklich so ausgeht, wie die Kollegen von Starting Grid prognostiziert haben, das erfahren wir dann am Wochenende. Und dann erfahren wir natürlich auch, ob Sebastian Vettel auch ein 4. Mal in Folge in die Punkte fahren kann. Zur kompletten Einstimmung auf Spielberg hört rein in die aktuelle Ausgabe von Starting Grid, natürlich hier auf meinsportpodcast.de.
Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
Es ist eine Menge los. Fußball ist zurück nach einer kurzen Pause, aber noch viele andere Themen. Wir gucken mal drauf.
Die EM geht weiter nach 2 Ruhetagen. Sehnlich erwartet der nächste Spieltag bei der EM. Die 4 Achtelfinals stehen am Wochenende an. Samstag Wales gegen Dänemark, Italien gegen Österreich und Sonntag Niederlande, Tschechien und Belgien gegen Portugal. Andreas, wer kommt denn ins Viertelfinale? Und vor allen Dingen, wie kommt man ins Viertelfinale? Wie kommen diese Mannschaften ins Viertelfinale? Die Dänen üben ja schon Elfmeter.
Und zwar zu Recht, Wales gegen Dänemark, das ist so ein Ding, das schreit eigentlich nach mindestens mal einer Verlängerung oder Elfmeterschießen. Gerade bei diesem Turnier ist Dänemark irgendwie so eine Herzensmannschaft. Ich glaube von ganz, ganz vielen, obwohl Wales auch eine sympathische Mannschaft. Das tut mir da bei den beiden gerade so ein bisschen leid, aber ich glaube, Dänemark wird sich durchsetzen.
Gehe ich mit, würde ich auch sagen, der quasi Europameister der Herzen seit dem ersten Spieltag. Mhm. Ansonsten... Mhm. Der Europameister meines Herzens natürlich Italien gegen Österreich. Ich gehe mal davon aus, dass die Italiener sich durchsetzen werden. Ja. Und Niederlande gegen Tschechien, ja komm, also das machen die Niederländer. Ne? Die kassieren zwar ein paar Tore hinten, aber sie werden sich durchsetzen.
Ich würde auch sagen, dass Italien da weiterkommt. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Und dann sind sie wahrscheinlich mein nächstes Spiel in München. Ja? In der Allianz Arena wird dann wahrscheinlich dieses Viertelfinale eben ausgetragen mit italienischer Beteiligung. Du hast es Sonntag angesprochen, nämlich Niederlande. Tschechien, das werden auch die Niederlande für sich entscheiden. Auch wenn sie hinten ein bisschen was reinbekommen, vorne machen sie mehr rein. Belgien gegen Portugal, das ist schon eine andere Qualität, wie ich finde.
Ja, das ist wieder so ein Spiel, wo Belgien sicherlich irgendwo favorisiert ist, aber wo die Portugiesen wahrscheinlich auch hinten ein bisschen was zulassen werden. Aber die kriegen ja mindestens einen Elfmeter. Und dann wird es sicher noch ein Tor geben. Also das ist so ein Spiel, das kann in der Verlängerung vielleicht dann tatsächlich auch im Elfmeterschießen entschieden werden.
Das wird eine enge Kiste, aber ich würde mich, ich sage das jetzt mal ganz uneigennützig, auf das Spiel Italien-Belgien, denn so wäre dann der weitere Verlauf fürs Viertelfinale Italien gegen Belgien. Darauf würde ich mich freuen. Belgien ist irgendwie immer mit Favorit, aber irgendwie... Kurz vor der Toilette machen sie dann doch in die Hose. Deswegen würde ich mir wünschen, dass sie es endlich mal auch ein bisschen weiter schaffen. Portugal, denkbar undankbarer Gegner. Aber trotzdem, ich hoffe, die Belgier machen das.
Dass sie es halten können, zumindest bis der Deckel oben ist.
Ja, genau.
Kommen wir zur Tour de France. Ist am Wochenende ja auch noch, haben wir euch ja schon ausgiebig darauf vorbereitet. Die ersten beiden Etappen der 3414,4 langen Hatz nach Paris werden also angegangen. Los geht's mit dem Grand Départ in Brest am Samstag.
Außerdem fällt die Entscheidung in der Handball-Bundesliga. Der 38. und letzte Spieltag entscheidet endgültig über den Meister. Da gibt's ein richtig packendes Finish zwischen den favorisierten und leicht vorne liegenden Kielern und den Flensburgern. Also handballmäßig hat der Norden das Ganze fest im Griff. Kiel spielt bei den Rhein-Neckar-Löwen und Flensburg spielt zu Hause gegen Balingen.
Und die BMW Open in München im Golf gehen natürlich weiter. Martin Keimer mit einem, ja, sagen wir mal, soliden Start zum Auftakt. Er hat den Kollegen der European Tour noch ein schnelles Interview nach seiner ersten Runde gegeben.
Hallo Martin, 71, 2 unter zum Auftakt. Wie zufrieden bist du mit deiner Runde?
Ich habe eine sehr solide Runde Golf gespielt, würde ich sagen. Ich habe viele gute Ballkontakte gehabt, viele gute Eisen auch geschlagen. So ein, zwei Dinge habe ich liegen lassen. Vielleicht auch an dem Par 4, an dem vierten Loch, wo die den Abschlag nach vorne gestellt haben, vielleicht ein bisschen zu aggressiv rangegangen. Weil übers Wasser war genau meine Carry-Länge. Da muss ich schon gut machen, um übers Wasser hinwegzukommen. Da habe ich leider einen liegen lassen. Aber im Großen und Ganzen, ich habe das Positive konzentriert. Ich habe viele gute Schläge gemacht, mich viele Chancen erarbeitet und ich würde sagen, solider Auftakt.
Da war sehr viel Positives dabei, aber eine Sache ist aufgefallen, du hast einige Putts ein bisschen zu kurz gelassen. War das wegen des Gewitters in der Nacht oder war das wegen letzter Woche US Open?
Die Schuld würde ich auf gar nichts schieben. Das ist einfach so die Umstellung, die hat mir ein bisschen schwer getan. Oder ich tue mich da ein bisschen schwer. Ich habe gedacht, dass die anderthalb Tage reichen als Vorbereitung, um halt wirklich auch zum Loch hinzukommen, weil die Grüns hier ein bisschen langsamer sind als letzte Woche. Obwohl die Oberfläche perfekt ist, macht wirklich Spaß hier zu putten. Ich werde heute Nachmittag nochmal vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde am Puttinggrün verbringen, um dann morgen auch zum Loch hinzukommen.
Tja, und vielleicht wird es ein Thema für Montag hier bei Stand jetzt auf meinsportpodcast.de. Dann sind wir nämlich wieder da mit den Themen, die das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Und zwar, wie ihr das gewohnt seid, ab 7:07 Uhr. In der Zwischenzeit sehr gerne unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Schreibt eine kurze Bewertung, gebt uns Sterne bei iTunes. Sagt's auch mal gerne euren Freunden, euren Verwandten, euren Kollegen, jedem, der es nicht wissen mag. Sagt ruhig, dass ihr Stand jetzt jeden Morgen ab 7:07 Uhr hört und generell auch eben meinsportpodcast.de total toll findet. Das hilft uns.
Ja. Sport für die Ohren. Rund um die Uhr gibt es sonst fast nirgends, zumindest nicht in Podcast-Form. Es gibt tatsächlich Sport rund um die Uhr, auch bei Sportradio Deutschland. Entweder auf sportradio-deutschland.de oder mit DAB+. Da kriegt ihr auch den ganzen Tag Sport. Da kriegt ihr abends moderierte Sendungen. Da kriegt ihr alles hautnah begleitet und vor allen Dingen alle 15 Minuten ein News-Update. Da verpasst ihr wirklich gar nichts. Und bei uns gibt es dann Montag wieder die Hintergründe zu allem. Die Hintergründe zu den News und natürlich Meinungen und Analysen. Bis dahin, Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.